Wenn ihr die Medien verfolgt habt, wie ihr der Tagespresse entnommen habt, gab es ja in den letzten Monaten einige Diskussionen rund um Bezahlkarten für Geflüchtete. Leistungen sollen nicht mehr bar ausbezahlt werden, sondern in Form von diesen Bezahlkarten. Und so eine Bezahlkarte, na, da blickt man natürlich als Hackerin, als Hacker schon interessiert drauf. Was soll da jetzt genau getan werden? Wie ist das Ganze umgesetzt? Wie sicher ist das Ganze? Und dafür haben wir Tim und Niklas heute hier. Die haben sich das Ganze näher angeschaut und werden darüber jetzt berichten. Viel Spaß.
Willkommen an dieser Stelle auch von unserer Seite. Niklas und ich, wir werden euch jetzt etwas zu Bezahlkarten und den Systemen dahinter erzählen. Insofern steht so ein bisschen die Frage im Raum, kein Bargeld, kein Problem. Sind jetzt alle Probleme gelöst? Und eben Bezahlkarten für Geflüchtete analysiert. Grundsätzlich eine ganz kleine Triggerwarnung. Wir werden insbesondere am Anfang ein bisschen über die Hintergründe erzählen. Da geht es auch um Themen wie Flucht und Krieg. Was wir uns ein bisschen anschauen werden, ist erstmal die verschiedenen Lösungen. Wir wollen Verständnis dafür aufbauen. Weshalb ist es dazu gekommen? Welche Lösung gibt es jetzt in dem Zusammenhang? Was für Anbieter und wie sieht die dahinterliegende Infrastruktur aus? Anschließend werden wir die Lösung etwas näher untersuchen, schauen, wie die im Einzelnen funktionieren, was insbesondere im Kontext der Untersuchung, die wir durchgeführt haben, da aufgefallen ist. Wir werden auch ein bisschen über das Reporting und die Meldung dieser Schwachstellen sprechen, wie waren da ungefähr die Reaktionen. Und am Ende wollen wir eben auch generell zu dem Thema etwas informieren und aufklären. Grundsätzlich erstmal das Thema Flucht und Migration. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Gründen, weshalb Personen nach Europa oder beispielsweise nach Deutschland kommen wollen. Hier mal nur ein paar Beispiele aufgeführt, auch einige Routen aufgeführt, die auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wieder in der Presse zu vernehmen waren. Es gibt sogenannte Fluchtursachen, hier insbesondere eben genannt, dass Personen vor Terror, Krieg, Verfolgung jeglicher Art oder mittlerweile auch zunehmend den Folgen der Klimakrise aus bestimmten Regionen der Welt fliehen und eben eine sichere Basis in Europa bzw. Deutschland suchen. Worauf man dann ziemlich bald in Deutschland stößt, sind beispielsweise solche Bücher oder Gesetze. Das hier ist das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz und darin wird eben beschrieben, wie mit AsylbewerberInnen umgegangen wird, was da an Leistungen diesen entsprechend zusteht. Hier mal ein Auszug aus dem Paragraph 3, wo man eben die sogenannten Grundleistungen in der Beschreibung sieht. Und hier jetzt etwas hervorgehoben, mit Blau ist eben, dass dort jüngst hinzugefügt worden ist, dass eben sehr viele dieser Leistungen auch in Bezahlkarten erfolgen können. Zuvor war es so, dass einige Leistungen dort als Sachleistung beschrieben wurden, andere Leistungen durchaus auch als Bargeld vorgesehen waren. Der Regelsatz in diesem Jahr beläuft sich auf 460 Euro insgesamt, die AsylbewerberInnen in dem Zusammenhang eben zustehen. Da geht es um den sogenannten notwendigen Bedarf und den persönlichen Bedarf. Und auch da gibt es Möglichkeiten, dass Kommunen beispielsweise das mit Sachleistungen abdecken. Das vielleicht mal so ein bisschen als Hintergrund. Ansonsten ist sicherlich bekannt, sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat haben im April diesen Jahres eben einem entsprechenden Gesetzentwurf bzw. der Änderung dieses Asylbewerberleistungsgesetz oder einiger sonstiger Anpassung eben zugestimmt, weshalb jetzt hier beispielsweise die Meldung aus der Tagesschau war, dass die Bezahlkarte für Asylbewerber kommt. Grundsätzlich, sehr vereinfacht dargestellt, war es vorher so, man konnte zu dem entsprechenden Sozialamt gehen als AsylbewerberIn, hat dort entsprechend Bargeld erhalten und konnte darüber mehr oder weniger frei dann verfügen, also mit dem Bargeld das tun, was man für richtig hält. Mittlerweile ist es so, dass es eben in einigen Kommunen die sogenannte Bezahlkarte gibt. Es gab da einige Pilotkommunen und Städte, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und mittlerweile ist eben vorgesehen, dass das deutschlandweit ausgerollt werden soll. Manche sind da ein bisschen schneller, andere ein bisschen langsamer, ein paar machen Sonderwege. Also insgesamt haben sich aber 14 Bundesländer darauf geeinigt, in einer Gesamtausschreibung quasi dieses Thema mit zu betrachten. Ich glaube, nur Mecklenburg-Vorpommern und Bayern gehen da nochmal einen Einzelweg an in diesem Zusammenhang. Genau, jetzt könnte man ja sagen, okay, die Bezahlkarte kommt und tatsächlich ist es auch so, wenn wir mal auf das letzte Jahr blicken, gab es da insbesondere beispielsweise in der Stadt Hannover die Implementierung der sogenannten Social Card, wo es explizit darum ging, dass diese Karte diskriminierungsfrei implementiert wird. Das bedeutet beispielsweise, dass es nicht erkennbar ist, dass das in irgendeiner Art und Weise eine andere Karte ist. Es gab da in den 90er Jahren beispielsweise Experimente, wo wirklich recht groß drauf stand, dass das irgendwie eine gesonderte Karte ist. Hier bei diesen Karten ist das eben nicht unbedingt der Fall. Und Hannover ist da eben sehr stark mit der sogenannten Social Card hervorgeprescht und die wurde implementiert und es gab da auch relativ positive Rückmeldungen grundsätzlich dazu. Was euch hier vielleicht schon auffällt, kleiner Spoiler an dieser Stelle, hier sind die Kartennummern immer ausgepixelt. Wenn ihr allerdings schwer kriminell mal die Tagesschau schaut und dann auf das Video achtet, dann hat man da zumindest schon mal eine Nummer. Kleiner Spoiler zu Themen, die vielleicht gleich nochmal kommen in dem Zusammenhang. Damit wir das Konzept dahinter mal so ein bisschen verstehen, schauen wir uns jetzt mal ein Trailer bzw. ein Beispielvideo von einem der größten Anbieter, der sogenannten Social Card, an.
Auf geht's in eine neue Dimension der Auszahlung von Sozialleistungen. Mit der Social Card. Bargeldlos, ohne Konto für LeistungsempfängerInnen. Einfach, schnell. Und so macht die Social Card das Leben für alle spürbar leichter. LeistungsempfängerInnen erhalten eine virtuelle oder physische Debitkarte. Ämter erhalten eine individuelle IBAN und zahlen die Leistungen per SEPA-Überweisung auf die Karte aus. Einmal, wiederkehrend oder sofort. EmpfängerInnen können Bargeld abheben, im Einzelhandel oder auch online bezahlen. Reduzieren Sie jetzt Ihren Verwaltungsaufwand und machen Ihren Berufsalltag einfacher. Mit der Social Card. Mehr Leistung für alle.
Genau, soweit der Trailer von der Social Card, klingt erstmal super positiv, deswegen auch so ein bisschen vielleicht der Titel von diesem entsprechenden Talk, kein Bargeld, kein Problem, und dass es vielleicht doch Probleme oder Herausforderungen geben kann, wollen wir jetzt einmal an einzelnen Einschränkungen aufzeigen und später eben auch technisch tiefer etwas in die Thematik einsteigen. Denn es gab immer wieder eine größere Debatte um die sogenannten Abhebungen. Ja, alle kennt das vielleicht, man braucht irgendwie Bargeld, geht zum Geldautomaten, hebt da Geld ab. Und das Spannende bei den entsprechenden Bezahlkartenimplementierung ist es, dass das begrenzbar ist. Sprich, die Höhe und die Menge soll begrenzt werden. Und aus unserer persönlichen Sicht ist das auch eben ein sehr zentraler Treiber, weshalb parteiübergreifend teilweise es befürwortet worden ist, diese Bezahlkarte in dieser Form einzuführen. Was das im Einzelnen heißt, kann man sich beispielsweise an der Stadt Hamburg mal anschauen, wo das Ganze schon im Einsatz ist. Es gibt da nämlich eine Deckelung auf bis zu 50 Euro monatlich, die man sich überhaupt auszahlen kann in diesem Zusammenhang. Und pro minderjährige Person erhält man noch 10 Euro zusätzlich. Was schon ziemlich schwierig ist aus unserer Sicht, ist die sogenannte Abhebegebühr. Die liegt nämlich bei 2 Euro pro Abhebung. Das heißt, wenn man diese 50 Euro in mehreren Vorgängen abhebt, kostet das entsprechend mehr Geld. Es gibt natürlich die Möglichkeit, im Einzelhandel das kostenlos abzuheben. Allerdings wisst ihr das, glaube ich, auch selber. Das gilt erst ab 5 oder 10 Euro Umsatz in einem entsprechenden Supermarkt. Die 2% pro Abhebung entsprechen übrigens 4%, wenn man jetzt diese 50 Euro da zugrunde legt. Da vielleicht mal eine kurze Frage in den Raum. Wer zahlt 4% für Abhebung bei seinem entsprechenden Anbieter? Niemand meldet sich, von daher kurze Info in Stream, niemand hat sich dazu gemeldet. Das ist schon eine extrem hohe Gebühr, die gezahlt wird und die quasi auf die entsprechenden Geflüchteten dort ausgelagert, umgelagert wird und dann von dieser Sozialleistung wieder abgezogen wird. Hier sieht man auch mal die Möglichkeit, das Ganze zu konfigurieren oder einzustellen. Wir hatten jetzt das Beispiel bei Hamburg gesehen, wie das dort eingestellt worden ist. Man kann es aber auch noch beliebig weiter nach unten stellen oder könnte es. Wobei es da eben auf Bundesebene eigentlich die Einigung gab, dass das geöffnet wird, sprich, dass das individuell pro Kommune konfiguriert werden kann. Und dementsprechend haben sich auch diese Anbieter in ihren Tools Gedanken dazu gemacht, wie man das implementieren kann. Hier könnte man beispielsweise auch die Anzahl der Abhebungen hochschrauben oder diesen Geldbetrag, der maximal abhebbar ist, beliebig konfigurieren. Darunter sehen wir auch noch andere Einstellungen, die wir uns gleich nochmal etwas vertieft anschauen, beispielsweise in Bezug auf die Postleitzahl. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, einmal noch zu einer weiteren Einschränkung, die dort vorgesehen ist, auch durchaus übergreifend über die Anbieter, nämlich die Einschränkung der Bereiche, in denen eine solche Karte überhaupt verwendet werden kann. In Hamburg ist es beispielsweise so, dass Geldtransfers, Bargeldservices oder Kauf von Gutscheinen und Glücksspielen eingeschränkt werden sollen. Da gab es natürlich auch eine breite politische Debatte hinter, weshalb das vielleicht wie erforderlich ist. Und auch Glücksspiel, kann man verschiedener Meinung zu sein, ist vielleicht nicht das Allerbeste. Aber die Frage ist eben, wer entscheidet das überhaupt und auf welcher Grundlage? Und auch da hat es keine wirklich breite politische Debatte zu gegeben. Und wenn man solche Dinge technisch implementiert, dann hält man sich natürlich auch Möglichkeiten für die Zukunft vor, die durchaus gravierende Folgen haben kann. Das heißt, unsere Forderung ist dahingehend, dass es da wirklich eine breitere gesellschaftliche Debatte darüber gibt, was aus welchen Gründen denn wie da verboten wird, weil es sonst eben sehr gefährlich sein kann, zumal Kauf von Gutscheinen müsste man jetzt überlegen, wie man das wirklich komplett unterbinden wollen würde, weil auch irgendwelche Blumenläden haben vielleicht irgendwelche Gutscheine. Insofern scheitert das da teilweise auch an der Realität. Dann die dritte und aus unserer persönlichen Sicht eben massivste Einschränkung ist die regionale Einschränkung. Viele dieser Anbieter kommen ursprünglich aus einem Business, was generelle Gutscheinkarten vorsieht. Man kennt das vielleicht vom Arbeitgeber, dass man da eine entsprechende Karte bekommt, mit der man beispielsweise irgendwo Mittagessen gehen kann. Und in diesen Konfigurationen ist drin vorgesehen, dass man das Ganze dann auf Postleitzahlbereiche beschränken kann. Und genauso ist das auch bei den Bezahlkarten möglich. Auch da kann man die Zahlung auf bestimmte Regionen beschränken. Das heißt, man muss eigentlich gar keine Mauern mehr bauen. Wenn man virtuelle Mauern, also sogenanntes Geofencing, sage ich mal, betreibt, dann ist man in der Lage, Menschen einzuschränken, nur in bestimmten Regionen überhaupt in der Lage zu sein, entweder Geld abzuheben oder überhaupt irgendwie zu bezahlen grundsätzlich. Es gibt auch Personen, die das auf die Spitze treiben.
Landwirte Martina Scheißburg glaubt, dass dadurch weniger Asylsuchende nach Kreis kommen.
Wenn da kein Bargeld mehr gibt, dann ist es schwierig für den Personenkreis abzutauchen. Weil diese Karte eben nur aufgeladen wird, wenn die Person persönlich vor Ort spricht.
Genau, also da merkt man vielleicht, wie die volle Härte des Gesetzes, sage ich mal, zuschlägt, wobei uns jetzt keine Implementierung bekannt ist, wo man irgendwie anwesend sein müsste, aber da merkt man schon so ein bisschen, wohin die Gedanken manchmal da führen können. Insofern gilt so ein bisschen die Beobachtung oder Feststellung, wenn man mehr Technik implementiert, kann es immer auch mehr Kontrollmöglichkeiten bieten. Das kann Stand jetzt oder muss Stand jetzt kein Problem sein. Problematisch wird es dann, wenn es beispielsweise eine Art autoritäre Wende gibt. Und ja, ich sag mal so, da gibt es möglicherweise auch Indizien für, dass sich da Sachen ändern könnten. Dementsprechend ist man auch bei Technikimplementierung immer gut bedacht, sowas mit im Blick zu haben und zu bedenken. Warum also die Untersuchung? Wir merken, das ist ein viel diskutiertes Thema. Es gibt da verschiedene kontroverse Ansichten zu. Es gibt eine Ausgabe von Steuergeldern für solche Lösungen. Es gibt möglicherweise Kontrollmöglichkeiten oder Mechanismen. Und es gibt eben auch ein erhebliches schutzwürdiges Interesse von Geflüchteten, was das Thema Privacy angeht, was generell das Thema Umgang mit diesen Bezahlkarten angeht. Und jetzt haben wir erstmal ein gemeinsames Verständnis für die Lösung gewonnen. Und jetzt wird Niklas etwas zu den entsprechenden Anbietern und der technischen Umsetzung und ersten Schwachstellen erzählen.
Ja, super, vielen Dank. Genau, jetzt schauen wir uns einmal die verschiedenen Anbieter an, die es so aktuell auf den Markt gibt. Und hier sehen wir einmal drei große Anbieter, einmal die Social Card, die Bezahlkarte und die Gaivi Card. Ich hoffe, ich spreche die Gaivi Card richtig aus, weil, ist ein bisschen komisch geschrieben, sage ich mal. Es gibt drei große Anbieter, die wir uns jetzt vorher erst einmal angeschaut haben. Die haben unter anderem einmal die physische Karte, so wie wir die Kreditkarte vielleicht auch in der Hosentasche haben, aber auch einmal die App-Lösung, ähnlich wie bei Google Pay und Apple Pay. Von der Struktur her und von der Funktionsweise sind die eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Und hier ist einmal kurz die Architektur beschrieben. Wir sehen einmal, grundlegend gibt es einmal Ämter und Kommunen, die sind Nutzer dieser, dieser Dienstleister. Die erstellen jeweils diese Bezahlkarten, sperren sie gegebenenfalls und ordnen diese dann den jeweiligen Geflüchteten zu. Zudem sind sie verantwortlich dafür, diese auch wiederum aufzuladen. Dann gibt es einmal die verschiedenen Anbieter. Zu diesem wird dann das Geld salopp gesagt geschickt. Das wird natürlich dann auf die jeweiligen Konten verlagert. Und die sind dafür zuständig, diese Karten auszugeben und die Programme zur Verfügung zu stellen. Und am Ende gibt es noch einmal die als Asylsuchenden. Diese sind Nutzer der Bezahlkarten und benutzen die in physischer wie auch digitaler Form. Genau, jetzt haben wir einmal so die grundlegenden drei Anbieter einmal gecheckt. Und jetzt kommen wir einmal zu unseren Untersuchungen. Also wie schon angekündigt, haben wir die Bezahlkarten einmal analysiert und haben dort verschiedene Probleme gefunden. Unter anderem, unser erstes Problem war, wie kommen wir eigentlich an die Apps ran? Es wird natürlich immer gesagt, dass es ein Sicherheitsmechanismus ist, Apps immer nur für das Land herunterladbar zu machen, indem man halt sie benutzt, ist natürlich irgendwo, sag ich mal, so eine Schein-Security. Allerdings war das auch erstmal unser erstes Problem. Wie bekommen wir diese App aus dem App Store, aus dem Play Store auf unseren Rechner? Das war in dem Fall nicht so leicht möglich. Dann haben wir ein bisschen gegoogelt, ein bisschen Research betrieben und wir hatten sie dann doch. Das ging dann zum Glück relativ leicht. Ich meine, wir kennen alle geroutete Handys, das ist nicht immer so ganz easy, aber funktioniert dann am Ende des Tages doch noch. Genau, dann haben wir einmal gesagt, gut, jetzt haben wir diese Applikation und jetzt schauen wir einmal uns die Apps genauer an und gucken, ob da Tracker drin sind. Und ja, es war jetzt nicht ganz so überraschend, dass dort Tracker drin sind. Wir sehen unter anderem einmal, dass direkt eine Google Advertising ID hinterlegt wird. Ist natürlich nicht so cool. Und falls ihr mal Lust habt, da können wir euch nur die App Tracker Control empfehlen. Ist eine ganz normale App, die man herunterladen kann. Dort wird ein VPN-Server hochgefahren und der trackt dann, ob jeweilige Tracker innerhalb dieser Apps vorhanden sind. Ihr werdet euch wundern, in sehr, sehr vielen Apps sind sehr, sehr viele Tracker drin. Genau, hier kommen wir einmal zu den verschiedenen Trackern innerhalb der Bezahlkarten. Die Social Card hatte zu dem Zeitpunkt 11 verschiedene Tracker drin, von denen jetzt nicht immer beschrieben wurde, dass es die gibt. Wie man sehen kann, ganz, ganz viele von Google, unter anderem Facebook taucht auch auf und noch so ein paar andere. Aber 11 Tracker ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Die Bezahlkarte hatte 0. Denkt man ja, cool, super. Liegt auch daran, dass es halt eine Webview war. Also die haben, sag ich mal, die App relativ leicht gebastelt, würde ich jetzt mal sagen. Und die Gaivi-Karte hatte 2, unter anderem einmal Google Firebase Analytics und Sentry. Diese Tracker wurden aber meines Kenntnisstands aktuell auch rausgenommen oder wenigstens beschrieben, dass es die gibt. Und da unten haben wir noch mal ein kleines Äffchen, was wieder zuhört, genau wie die Tracker. Und was mich persönlich sehr gewundert hat, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber sobald man eine App herunterlädt und sie startet, hat man automatisch die Berechtigung gegeben, dass zum Beispiel eine Advertising-ID vergeben werden darf. Normalerweise kennt man das ja, man lädt eine App runter, will sie starten und sieht dann, darf die App auf die Kamera zugreifen, darf die App auf das Mikrofon zugreifen und so weiter und so fort. Aber die Advertising-ID wird gar nicht abgefragt, sobald man diese App heruntergeladen hat, heißt es, jo, darfst du. Und jetzt kommen wir einmal zu den Facebook-Trackern, wie die so grundlegend funktionieren. Hier haben wir einmal das Beispiel der normalen Facebook-App. Man lädt diese runter, benutzt sie gegebenenfalls auch und bekommt dann von Google eine sogenannte Advertising-ID. Die sieht dann ungefähr so aus wie in dem dunkelgrauen Kästchen da drunter. Und aufgrund dieser Basis wird erstmal ein sogenanntes Schattenprofil erstellt. Da sehen wir jetzt zum Beispiel Max Mustermann, wohnt in Berlin, ein Kind, ist verheiratet. Soweit, so gut. Jetzt laden wir aber nochmal die App SecuPay runter. Dort wird die gleiche Google Advertising ID wieder vorgelegt und aufgrund dieser Daten wird das dann einmal abgeglichen und wir sehen, okay, von Facebook die Advertising ID ist die gleiche, von der SecuPay die Advertising ID ist die gleiche. Drum werden die Informationen der SecuPay App sozusagen zusammengefügt und wir sehen daraufhin dann, okay, Max Mustermann ist nicht nur verheiratet, hat ein Kind, wohnt in Berlin, sondern ist höchstwahrscheinlich auch asylsuchend, dadurch, dass er sich die SecuPay-App runtergeladen hat und diese benutzt. Somit wächst dieser Datentopf an Informationen weiter und alle Daten werden in diesem Fallbeispiel an Facebook geschickt. Ist datenschutztechnisch natürlich nicht so cool und es ist ein weiterer Schritt dazu, dass man immer gläserner wird. Hier haben wir ein ganz witziges Finding gehabt. Auf der Social Card Webseite unter dem Datenschutz. Da waren fehlerhaft verlinkte also fehlerhaft links. Und das sah ungefähr so aus. Also guckt euch mal gerne den oberen Link einmal an. Dort sehen wir, okay, da sind zwei Links innerhalb eines Ahrefs. Ja, ich sag mal, da wurde wahrscheinlich kein zweiter oder dritter Blick mal drauf geworfen. Der zweite Link ist auch ganz witzig, der führt nämlich auf die legendäre Webseite Das. Und das haben wir gemeldet, wurde alles behoben, also so weit, so gut. Unter anderem waren jetzt auch noch Google-Dienste im Einsatz. Ist natürlich immer ganz witzig, weil, naja, so ein Recapture von Google, ja, jedes Mal, wenn man die Seite benutzt, werden Informationen an Google geschickt, ist jetzt auch nicht so wunderbar. Und das große Problem ist, man kann die Webseite nicht benutzen, wenn man diesen Recapture nicht ausfüllt. Also ist es irgendwo, ja, sehr behindernd für einen, dass man ja nichts machen kann. Dann haben wir noch einmal ein Testcockpit gefunden. Das ist die Webseite, wo die Behörden sich drauf einloggen können, um dann dort ihre Magic drauf zu machen, sage ich mal. Und dort waren Google Fonts im Einsatz. Wer von euch kennt die Thematik rund um Google Fonts? Einmal Hände heben, bitte. Sehr viele Hände gehen hoch, das ist auch wunderbar. Genau, Google Fonts sind ohne Einstimmung nicht erlaubt. Man wurde nicht gefragt, ob man darauf Lust hat, diese Google-Fonts zu benutzen. Genau, das hat auch das Landgericht München im Jahr 2022 entschieden. Ohne Einstimmung der Google-Fonts darf man sie nicht benutzen. Jetzt haben wir noch mal was ganz Witziges gefunden. Subdomain-Hijacking auf der internen socialcard.de-Webseite. Da war es so, dass sozusagen ein A-Record auf diese Webseite, auf die Subdomain intern gelegt wurde. Zu Freshdesk hin, die haben aber gesagt, ja, uns gibt es ja gar nicht, wir haben hier nichts drauf, aber wenn ihr Bock habt, dann erstellt doch mal hier was. Heißt, wir hätten von außen einfach jetzt mal eine Webseite wohl möglich erstellen können, haben wir natürlich nicht getan, haben es auch gemeldet und da haben wir gesehen, gut, die haben da auch dran gearbeitet, also wunderbar. Jetzt kommen wir zu was ganz Coolem, die fehlerhafte Verlinkung innerhalb der Bezahlkarten-App. Das ist die Oberfläche, so wie wir, ja, wenn wir die App starten, so sehen wir diese. Und klicke man jetzt auf Datenschutz, kommen wir zu dieser Webseite. Und naja, wieder mal zwei Links miteinander verbunden. Aber das ganz Coole ist, wer sieht darin gerade ein großes Problem? Ja, sind schon ein paar. Genau, füge man jetzt diese Webseite in die Searchbar ein. Und man hätte jetzt rein theoretisch die Top-Level-Domain net.https, könnte man einigen Schmuh damit machen. Und dann haben wir überlegt, ja, so eine Top-Level-Domain, das wäre schon was Feines. Haben dann mal ein bisschen Research betrieben, $250.000 kostet die. Dann haben wir gesagt, gut, dann werfen wir zusammen, gucken uns das mal genauer an. Haben ein bisschen hin und her gerechnet und ja, uns fehlten dann knapp $250.000. Genau, also auch das wurde wieder mal behoben, alles super. Genau, und jetzt sehen wir aber einmal noch ein internes Problem oder ein Problem innerhalb eines lokalen Netzwerkes. Würden wir jetzt einen DNS-Eintrag im lokalen Netzwerk auf unseren Phishing-Link einmal legen, also cdn.peterfew.net.https, und ein User würde auf diese Webseite zugreifen, würde er auf unserer eigenen Webseite landen. Das ist, sage ich mal, noch ein halbwegs plausibles Szenario, was passieren könnte, gerade in ja, großen Wohneinheiten, wo viele Leute drin leben in einem Netzwerk vielleicht, da könnte man sowas schon betreiben. Genau, und jetzt erzählt Tim euch nochmal was zu dem Thema Cross-Site-Scripting.
Vielen Dank, Niklas, an der Stelle. Genau, wir haben noch ein paar weitere Themen und Problematiken gefunden. Grundsätzlich gibt es das sogenannte Thema von Cross-Site-Scripting. Das ist immer dann, wenn man in der Lage ist, Code in Webseiten ja, zu injizieren, sodass sie zur Ausführung kommen. Und wir haben irgendwann, insbesondere bei der Bezahlkarte, eben gesehen, da gibt es eine entsprechende URL und in der URL gibt es einen Redirect-Parameter. Und jetzt könnte man erstmal denken, okay, da wird man irgendwo hingeleitet, das trifft auch zu. Das heißt, das könnte man schon mal irgendwie manipulieren, problematisch war, aber insbesondere dann, dass man auch in der Lage ist, JavaScript-Code dort zu injizieren, der dann eben auch entsprechend zur Ausführung kommt. Hier seht ihr jetzt eben mit diesem JavaScript-Alert-Document.domain, dass dort die Domainausgabe erfolgt, sprich auf der ersten Login-Seite quasi gibt es eine gravierende Sicherheitslücke. In diesem Fall ist das jetzt nur ein Pop-up, wo die URL drin steht. Weitere Szenarien wären, dass man beispielsweise darüber sogenanntes Session-Hijacking betreibt, indem man die Cookies übernimmt, oder dass man beliebige sonstige Inhalte auf diese Webseite platziert, weil man selbst eben als Angreifender in der Lage wäre, dort beliebigen HTML- oder JavaScript-Code zu platzieren. Damit könnte man das Verhalten der Webseiten und Ähnliches verfälschen. Also ziemlich gravierend. Die Einschätzung hat auch der entsprechende Betreiber in dem Zusammenhang so gesehen, und deshalb wurde es dann innerhalb von 48 Stunden auch behoben. Ein weiteres Thema, wir haben uns da mal so ein bisschen angeschaut, okay, was gibt es denn da für Subdomains, die irgendwie im Einsatz sind. Es gibt das sogenannte Certificate Transparency Project, was vorsieht, dass URLs, die ein entsprechendes TLS-Zertifikat erhalten, public gelistet sind. Darüber kann man relativ gut herausfinden, was gibt es an Subdomains, und sind dann unter anderem auf status.bezahlkarte.eu aufmerksam geworden. Und wenn man die entsprechende Seite damals abgerufen hat, hat man spannende Error-Logs bekommen und hat auch herausgefunden, dass die sehr viel Humor haben, weil sie die Domain wozutesten.de als Testumgebung betreiben. Die Error-Logs, ja, waren auch schon ganz spannend, deswegen haben sie hier mal etwas weggepixelt. Noch spannender ist allerdings, dass hier offensichtlich jemand beim Doktor war und auch das public auf der Status-Page lesbar war. Die Status-Page gibt es übrigens immer noch, und mittlerweile haben die solche Informationen da entfernt und berichten da sehr seriös darüber, wie denn der Stand der IT ist. Ihr kennt sowas sicherlich von anderen Webseiten. Trotzdem sollte man natürlich immer aufpassen, dass man nicht die Status-Page mit dem internen Ticketsystem irgendwie verwechselt in dem Zusammenhang. Genau, das heißt, wir haben jetzt ein Verständnis für die Lösung entwickelt. Wir haben gesehen, was für Anbieter gibt es, auch gesehen, dass es ja ein paar gesellschaftliche Herausforderungen bei der Implementierung dort gibt, haben gesehen, dass es auch verschiedene Datenschutzprobleme gab. Wir sind jetzt sogar nur auf einige eingegangen. Es gibt noch ein paar mehr Dinge darüber zu erzählen. Und jetzt wollen wir mal so ein kleines Fazit an dieser Stelle schon ziehen. Wir haben gemerkt, es gab ein paar Sicherheitslücken, also insbesondere das Cross-Site-Scripting ist eben nicht so cool. Auch dass da irgendwelche Links falsch gesetzt sind, ist nicht besonders schön. Es gab auch noch weitere Auffälligkeiten, die wir in einem Report, den wir gleich auch noch mal zeigen, entsprechend aufgeführt haben. Dann ist auch unsere Beobachtung, dass Datenschutz eher eine Nebensache war oder teilweise leider auch noch ist. Wir hatten gesehen, dass es Tracker gibt, und da muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, das sind Anbieter, die privatwirtschaftlich agieren. Der Steuerzahler bzw. der Staat und Kommunen zahlen Geld, im Zweifel sogar unser Geld, das entsprechende Steuergeld, an solche Anbieter, damit Asylsuchende eine solche App erhalten. Und dann sind da noch Tracker drin, die Daten an Facebook und Google und Co. übermitteln. Also eigentlich ein absolutes No-Go, was da eben dran deutlich geworden ist. Oft waren die Datenschutzbestimmungen fehlerhaft. Gerade eben haben wir nur oberflächlich gesehen, dass da zum Beispiel Links falsch gesetzt waren. Es gab allerdings auch Fälle, in denen komplett gar nicht beschrieben war, dass es überhaupt diese Tracker in den entsprechenden Apps selbst gab. Und was auch sehr traurig ist aus unserer Sicht, bei allen Anbietern war es zu Anfang so, dass die entsprechende Datenschutzbestimmung ausschließlich in Deutsch irgendwie verfügbar war, was natürlich ein absolutes No-Go ist, wenn man mal überlegt, welche Nutzen denn später diese App erhalten sollten. Viele dieser Dinge haben wir eben gemeldet, hoffen, wir konnten da so ein bisschen zur Besserung beitragen in dem Zusammenhang. Und falls ihr Interesse habt, da ein bisschen tiefer reingucken wollt, gibt es hier eine Domain, wo ihr entsprechend den Report und weitere Details euch angucken könnt. Da sieht man nochmal ein bisschen aufgelistet, was haben wir untersucht, was haben wir angeschaut, was ist uns da quasi aufgefallen. Und wie gesagt, sehr, sehr vieles davon wurde behoben. Wir hatten zum Beispiel auch die Sache mit dieser Subdomain gerade eben gesehen. Da gibt es eine ganze Reihe an Themen, und genau, das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, gerne anschauen. An dieser Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Applaus an die einzelnen Betreiber, weil sie sich dann schon Mühe gegeben haben, das ernst genommen haben und auch zur Schließung beigetragen haben. Also von daher vielleicht einmal klatschen für die Betreiber, dass sie das Thema Sicherheit ernst nehmen. Sehr gut, vielen Dank. Und ansonsten noch ein kleiner Call to Action, bevor wir gleich vielleicht tatsächlich sogar schon ein bisschen zu den Fragen kommen. Einmal die Bitte an euch, bringt euch selber auch in solche Debatten ein. Also sprich, wenn ihr merkt, auf eurer Kommunenebene gibt es Debatten über solche Themen, gibt es Debatten über Umgang mit Datenschutz oder solche Themen, habt da eine starke Stimme. Schaut auch, wie Technik grundsätzlich implementiert wird, um eben darauf hinzuwirken, dass das tatsächlich diskriminierungsfrei geschieht. sensibilisiert andere Leute für das Thema Tracking. Wir haben gerade eben gesehen, wie viele Personen sich gemeldet haben, als sie wussten, hey, Google Fonts sind irgendwie nicht so cool oder nur dann cool, wenn man eben eine Einwilligung dazu einholt. Nutzt das Wissen, was ihr habt, bringt es in Kreise ein und startet vielleicht sogar Selbstuntersuchungen, wo ihr euch ja, Themen anschaut und guckt, okay, wie sind die datenschutzrechtlich aufgestellt, gibt es da irgendwie Sicherheitsprobleme, um dann Awareness für genau solche Thematiken zu schaffen. Dann tatsächlich schon abschließend ein bisschen ein Hinweis auf einen Talk, den es auf dem Kongress, also auf dem 37C3 gab. Da hat Anna Biselli einen Vortrag gehalten mit dem Titel Gläserne Geflüchtete, wo es generell darum ging, welche Systeme dort im Einsatz sind. Heute das Thema Bezahlkarte war quasi nur ein Auszug. Es gibt natürlich eine ganze Reihe weiterer Systeme, die zur Überwachung von Grenzen, zur Erfassung von Personendaten und ähnlichem eingesetzt wird. Und der Talk gibt da tatsächlich einen sehr, sehr guten Überblick über diese Thematik. Also das an der Stelle vielleicht noch als Hinweis. Ansonsten, genau, haben wir jetzt ein Verständnis geschafft, wir haben uns die Anbieter angeschaut, ein bisschen gesehen, was für Probleme es im Kontext der Anbieter gab. Mehr Details gibt es da, wie gesagt, noch in den Berichten. Und ja, hoffen, wir konnten auch ein bisschen informieren, aufklären, sodass wir jetzt tatsächlich noch sehr, sehr viel Zeit für Rückfragen haben, weil wir tatsächlich schon durch sind. Von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle von unserer Seite.
Okay, ja, zwei Fragen sehe ich schon, wären vielleicht noch mehr. Meldet euch, dann komme ich zu euch.
Ihr habt berichtet, dass Geofencing in den Karten eingebaut werden soll. Wie sieht das aus, wenn ich im Zug im Bordrestaurant bin? Es gibt jetzt zum Beispiel zwischen Karlsruhe und Frankfurt den Zug der italienischen Staatsbahn, wo zumindest auf meiner Kreditkartenrechnung dann auch ein italienischer Transaktionsort steht. Das heißt, da könnte ich dann nicht mehr essen, oder?
Mit den Bezahlkarten in der Form denke ich nicht. Die sind tatsächlich auf Postleitzahlbereiche eingegrenzt. Hatten wir auch ein bisschen auf der einen Slide gezeigt. Generell ist es ja so, dass ja auch andere Gesetze eigentlich darauf hinwirken, dass solche Personen, also Asylbewerbende, sich nicht unbedingt total frei bewegen können sollen. Richtig perfide wird es jetzt eben dadurch, dass es technisch hart implementiert wird. Und da ist natürlich das Thema Bewegungsfreiheit und Co. massiv eingegrenzt, weil man kann vielleicht in andere Städte gehen, kann aber kein Geld abheben, kann da nicht bezahlen. Das ist dann schon ja, sehr stark Richtung George Orwell und anderer Dystopien, dass da eben solche massiven Einschränkungen gelten. Ansonsten spannende Frage, wenn man Bahn fährt, die Bahn bewegt sich, der Ort der Bahn ändert sich stetig. Also weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es da im Background aber irgendeine Lokation, die dann festgelegt wird. Aber ja, gutes Beispiel.
Wie sieht es überhaupt grundsätzlich mit der Akzeptanz von solchen Karten aus? Wir haben jetzt einen Trailer von Visa gesehen. Das ist eine Visa-Debitkarte, die nicht so wirklich gut akzeptiert wird hier in Deutschland, im nur EC-Karte-Land. Wie sieht denn das mit den Bezahlkarten von den drei anderen Anbietern aus? Können die Geflüchteten dann nur bei einem Supermarkt in einer Kleinstadt wie Hamburg einkaufen oder?
Genau, auch ein guter Punkt. Grundsätzlich ist es so, dass die Social Card Visa als Partner hat. Die anderen beiden großen Anbieter, die wir uns angeschaut haben, haben Mastercard als Partner. Und es ist komplett richtig, diese Akzeptanzstellen sind teilweise relativ eingeschränkt. Also man kann, wenn man in irgendeinem Dorf oder so einer Gemeinde, wie wir vielleicht auch in einem Videoauszug gesehen haben, nur an bestimmten Stellen damit überhaupt bezahlen. Also da gibt es eine massive Eingrenzung. Neben dem Thema der Höhe und der regionalen Einschränkung ist das sicherlich auch ein Punkt, der massiv stört. Es gab auch in verschiedenen Artikeln Beispiele und jetzt überlegt mal, ihr wollt euch irgendwie ein Fahrrad oder so kaufen, das kann auch schnell mal mehr als 50 Euro kosten. Das heißt, da muss man schon 2-3 Monate auf ein Fahrrad für den Flohmarkt oder so hinsparen. Da merkt man, wie begrenzend das Ganze ist in dem Zusammenhang. Ja.
Danke für den spannenden Talk. Ich habe noch eine Frage zu den Anbietern und zwar, wie sieht das aus, wenn man jetzt als geflüchtete Person herkommt und kein Smartphone hat und zum Beispiel sowas wie Kontostand oder so abfragen möchte oder Kontoauszüge beheben möchte? Gibt es da Möglichkeiten? Ist das auch so absurd teuer wie das Abheben oder ist man ohne das Smartphone einfach aufgeschmissen?
Ja, also es wäre noch perfider, wenn man dafür zahlen muss, dass man den Kontostand angucken muss, aber guter Hinweis, weil wenn man kein Smartphone und keinen Rechner irgendwie hätte, hätte man erstmal ein Problem, weil man nicht wirklich wüsste, was auf der Karte drauf ist. Das ist richtig, wobei man sagen muss, es gibt schon immer auch die physische Karte, die man nutzen kann. Trotzdem, auch da gibt es Forderungen von verschiedenen Vereinen, beispielsweise im Verein Digitalcourage aus Bielefeld, die sich eben dafür einsetzen, dass Lösungen nicht nur rein digital sein dürfen, weil man eben das gesamte Spektrum oder die gesamte Nutzung mit im Blick haben soll. Insofern ist auch das ein Teil möglicher Diskriminierung. Ja.
Danke für den Talk. Habt ihr Hinweise oder Tipps an Hackspaces, wie sie Leuten ermöglichen können, in einem Space aktiv zu sein, obwohl sie zufällig im falschen Landkreis sind oder wo halt das gerade nicht möglich ist durch digitale Bezahlung?
Spannende Frage. Tipps fallen mir dazu direkt nicht ein. Der Vorteil in Anführungsstrichen ist ja, dass bei dieser Einigung auf Bundesebene schon jetzt erzielt worden ist, dass es überhaupt noch Bargeld gibt. Also noch perverser wäre das Ganze ehrlich gesagt geworden, wenn man gesagt hätte, okay, es gibt nur noch die Bezahlkarte, die im Zweifel noch nicht mal viele Akzeptanzstellen hat und man quasi gar kein Bargeld mehr hat. Spannend an dem Trailer war übrigens auch, vielleicht ist euch das aufgefallen, da wird allgemein von LeistungsempfängerInnen gesprochen. Das heißt, das schlussendliche Ziel dieser Anbieter ist möglicherweise auch gar nicht, das jetzt nur für Geflüchtete oder Ähnliches anzubieten, sondern wenn man mal down the road über die nächsten Dekaden guckt, wird es da eine massive Draufhinwirkung geben, dass das auch bei anderen Sozialleistungen quasi eingeführt werden soll. Und in Bezug auf die Frage, einen ultimativen Hack, wenn es da so eine Beschränkung gibt, den gibt es tatsächlich nicht, weil diese Lösungen grundsätzlich schon die Idee haben, das zum Beispiel regional zu beschränken. Klar, man könnte bestimmt irgendwie so ein Terminal anmelden und sagen, das Terminal steht in Berlin und man bringt es heimlich hier mit zu GPN. Solche Sachen sind bestimmt möglich. Vielleicht gibt es da sogar noch andere Ideen im Publikum. Genau, können wir uns gerne gleich auch im Nachgang nochmal zu unterhalten.
Ja, also auch erstmal von mir herzlichen Dank für den Vortrag, war sehr interessant. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war bei dem Trailer, hatten sie gesagt, ohne Konto, aber irgendeine Art von Kontoführung muss ja bei den Anbietern stattfinden, um das Geld in irgendeiner Art vorzuhalten. Und da würde dann auch meine Anschlussfrage, haben diese Anbieter eine Banklizenz und werden sie entsprechend überwacht? Weil die treten ja als Finanzdienstleister auf.
Ja, gleich mehrere Fragen auf einmal. Ich würde da gerade mal versuchen, kurz darauf einzugehen. Natürlich gibt es in irgendeiner Art ein Konto und da ist wieder eine Schwierigkeit oder im Vergleich zu vorher ein großer Unterschied, weil das Geld gehört den Personen nicht. Das gehört denen de facto erst dann, wenn sie es ausgeben oder wenn sie es erhalten, per Bargeld oder so. So lange gehört das den entsprechenden Kommunen. Und auch das ist natürlich gewissermaßen, so angelegt. In Deutschland gibt es sehr starke Beschränkungen, auch aus Geldwäschegründen und Co., ab wann man überhaupt eine Art Basiskonto eröffnen darf und kann. Und Ziel sollte es dann natürlich sein, solche Leute auch so schnell wie möglich so ein Basiskonto bei einer beliebigen Bank zu erhalten, um auch aus solchen hohen Gebühren und so herauszukommen. Das soll insoweit eigentlich eher eine Brücke bilden. Und zu der anschließenden Frage, diese Anbieter, die wir da jetzt gesehen haben, die arbeiten alle mit entsprechenden Finanzdienstleistern zusammen, die tatsächlich auch eine entsprechende Lizenz bei der BaFin haben. Ein bisschen spannend daran ist, dass einige auch, wir haben gerade eben ja dieses eine Video gesehen, einige Personen sagen, hey, das Geld soll in Deutschland bleiben und deswegen machen wir diese Postleitzahlbeschränkung und Co. Wir wissen von mindestens einem Anbieter, wo die entsprechende Bank gar nicht in Deutschland ist, sondern sogar in Bulgarien oder sowas. Also von daher wird das Geld da schon außerhalb von Deutschland transferiert, um diese Lösung anzubieten. Teilweise, haben wir ja bei den Gebühren gesehen, wird das Geld dann auch von den AsylbewerberInnen entsprechend wieder eingeholt von den Leistungen, die man erst ausgezahlt hat quasi. Und verteilt es um an die Banken, weil die brauchen vielleicht mehr Geld.
Test. Okay. Danke für den Talk. Du hast am Ende irgendwie gesagt, wir sollten uns dafür einsetzen, dass solche Systeme diskriminierungsfrei funktionieren. Es gibt ja diese Heuristik im System Theory, Purpose of a System is what it does. Würdest du sagen, diese Bezahlkarten können überhaupt intrinsisch auf irgendeine Art und Weise diskriminierungsfrei eingesetzt werden? Ist das überhaupt möglich, wenn man sich anguckt, wie die eingesetzt werden?
Ist eine spannende Frage, weil ja, die sind an sich schon begrenzend. Wir hatten das Thema der Akzeptanzstellen. Wir haben gesehen, dass damit nur noch eine gewisse Menge an Bargeld überhaupt erhaltbar ist. Und die ist tatsächlich auch sehr begrenzt aus unserer Sicht. Insofern, klar, die radikalste Forderung wäre es zu sagen, nein, es darf keine Bezahlkarten oder sollte sie nicht geben. Stattdessen sollte es Bargeld geben, so wie vorher. Allerdings gibt es offensichtlich auch genug Interessenvertreter auf der Gegenseite, die eben sagen, hey, nee, eine Bezahlkarte ist doch super, weil dann können wir stärker einschränken. Wir hatten gesehen, Technik beinhaltet auch immer ein bisschen Kontrolle. Offensichtlich wollen ein paar Leute Kontrolle. Nur wir sollten dieses Feld nicht allein diesen Leuten überlassen, sondern mit darauf hinwirken, wie diese Kontrolle in irgendeiner Art und Weise gestaltet wird. Beispielsweise bei dem Thema, welche Geschäftsbereiche da ausgenommen werden. Da kann es ja sinnvoll sein zu sagen, okay, Glücksspiel oder so verbietet man, nur wer bestimmt das, auf welcher Grundlage? Und da sollten wir das Feld eben ja nicht möglichen anderen Interessensvertretern überlassen, sondern es aktiv mit einmischen, weil dieser Diskurs jetzt auf der Kommunenebene quasi erst startet. Und ansonsten, klar, Bargeld ist bis zu einem gewissen Grad auch immer Freiheit. Wird sich zeigen, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten auch für andere Bereiche der Sozialzahlung entwickelt.
Eine Anmerkung bezüglich, wie kann man denn da helfen? Ich weiß, dass die technische Umsetzung für die Sperrung mit Gutscheinkarten und Warengruppen etc. bei den Zahlungsterminals richtig schlecht implementiert ist und meistens nicht vorhanden. Von daher PaySafeCard, Spotify, PlayStation Cards etc. kann man höchstwahrscheinlich einfach so damit kaufen. Und dann hätte ich noch zwei Fragen. Gibt es die Apps entsprechend nur in den Stores? Weil wenn ich jetzt kein Google bei mir auf dem Handy habe, habe ich ein Problem, weil dann kann ich es nicht installieren. Und die zweite Frage bezieht sich auf diesen Payment Core, der da ja dann verwendet wird. Ist das großartig abgesichert? Zum Beispiel mit einem Secure Enclave etc., weil dann könnte man ja entsprechend auch die Karten einfach kopieren.
Ja, zu deiner ersten Frage. Ich weiß nur, dass es diese Apps nur im App Store und im Google Play Store gibt. Also ich glaube, frei verfügbar ist jetzt, sag ich mal, die APK noch nicht. Genau. Und zu deiner zweiten Frage, wie die nochmal abgesichert ist, ich glaube, da ist nichts hinter. Oder liege ich da falsch, Tim?
Genau, also ich glaube, deine Frage zielt insbesondere auf die digitale Wallet-Karte quasi ab. Genau, also da ist es schon so, dass man sagen muss, dass die Anbieter sich dann natürlich Gedanken machen. Einer der Anbieter hat sogar sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch in dem Bericht nicht schreiben, dass es eine eigentliche Payment-Lösung ist, weil man darüber quasi nur den Kontostand sehen kann, aber nicht bezahlen kann. Bei einer anderen Lösung ist das aber möglich. Da hat man quasi ein Wallet und ist auch in der Lage, das, wie Niklas erwähnt hat, beispielsweise in Google Pay oder Apple Pay einzufügen. Und das ist natürlich grundsätzlich schon eine recht sichere Lösung, wie man die auch von anderen Banken quasi kennt. Genau. Ansonsten muss man sich das eigentlich so vorstellen wie eine Art Prepaid-Kreditkarte, die da vorliegt, nur halt ein bisschen ummodifiziert, damit sie für den Use Case passt.
Jetzt noch zur Bargeldabhebung. Also rein theoretisch, wenn jetzt so ein Asylsuchender 460 Euro ganz zufällig am Anfang eines Monats für einen Kaffee ausgeben würde, würde man das merken?
Spannende Frage.
Ich schätze mal, da würden Nachfragen kommen dann, warum man jetzt 460 Euro für einen Kaffee ausgegeben hat. Aber grundsätzlich würde ich mal behaupten, es wäre, würde erstmal durchgehen, die Zahlung.
Genau, da sei vielleicht sogar auch wichtig erwähnt, es gab da vorher eine Debatte, inwieweit sogar die einzelnen Kommunen in die Transaktionen schauen dürfen oder eben nicht. Glücklicherweise sind unserer Kenntnis nach alle Lösungen so implementiert, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Also die Kommunen können nicht gucken, was genau wurde denn jetzt wieder mit bezahlt, weil das eben zu sehr in Privatsphäre und Co. eingreifen würde. Ansonsten, ja, kreative Idee, können wir uns gerne später vielleicht nochmal zu austauschen.
Das knüpft vielleicht ein bisschen an zu der Frage gerade. Wie ist es mit Missbrauch, mit zum Beispiel eigenen Terminals, SumUp und Co., ist ja nicht richtig leicht zu bekommen?
Wäre sicherlich denkbar, bis zu einem gewissen Grad. Ist es eh immer die Frage, wovor will man sich da wie schützen? Uns war in erster Linie wichtig, eben dass es unbefugten Dritten jetzt nicht ohne weiteres möglich ist, da Daten einzusehen. Und wir waren halt sehr schockiert über das Thema der Tracker, weil wir da eben gesehen haben, es werden Daten rausgeschickt an Google und Facebook. Die Personen wurden darüber nie informiert. Wir alle hier im Raum zahlen uns im Zweifel mit den Steuergeldern. Das geht halt gar nicht. Und ansonsten, klar, gibt es da auch wieder viel Debatten darüber, wie könnte jetzt trotz dieser Karte das Ganze irgendwie umgehbar sein. Das wird sich wahrscheinlich über die nächsten Monate und Jahre in der Praxis da zeigen, wobei das dann auch wieder ein Katz-und-Maus-Spiel gewissermaßen wird.
Bei solch einer Kartennutzung fallen ja irgendwo immer die Daten an. Inwieweit ist das mit der informationellen Selbstbestimmung vertretbar in Einklang zu bringen?
Ja, auch ein relevanter Punkt, weil man hat eigentlich als Asylsuchender da nicht die Wahl. Will ich jetzt die bezahlen oder nicht? Man bekommt sie, und da ist wichtig zu erwähnen, dass beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung nicht nach Nationalität oder Co. vergeben wird, sondern wenn man sich beispielsweise in Deutschland aufhält, dann gelten auch die Datenschutzgesetze dafür. Sprich, auch das wird spannend zu beobachten sein, wenn erste Personen da vielleicht sagen, hey, ich habe nie zugestimmt, dass Mastercard oder Visa irgendwie hier meine Zahlungsdaten verarbeiten. Wobei dann wahrscheinlich irgendwie sowas kommt wie, hey, wir sind AGBs, unterschreibt die mal bitte. Und dann steht man vor der Wahl, entweder Geld oder Privatsphäre gerettet. Ich weiß nicht, in so einer Situation würde man sich wahrscheinlich stark für das Thema Geld entscheiden.
Ihr habt euch jetzt sehr intensiv mit dem im Grunde User-Facing-Teil, mit den Apps und sonst was befasst. Da ist ja immer noch eine andere Seite mit einem Zahlungsnetzwerk und sonst was, was dahinter steht. Habt ihr euch das überhaupt angeschaut? Gibt es da noch mehr? Steht da in eurem Report mehr zu drin? Oder?
Genau, also wir hatten an der einen Stelle gesehen, es gibt zum Beispiel sogenannte Cockpits oder Verwaltungsoberflächen. Die kennen wir teilweise, weil es zum Beispiel Präsentationen dieser Anbieter gibt, wo die den Kommunen erklären, wie toll und einfach bedienbar das Ganze ist. Auch das Video, was ihr gesehen habt, hat ja als Zielgruppe eigentlich irgendwelche Ämter oder Personen in Ämtern. Und teilweise haben wir Sachen gesehen, zum Beispiel bei diesem Cockpit haben wir, ohne uns einzuloggen, schon gesehen, dass da Google-Fonts benutzt werden. Also jedes Mal, wenn irgendwie eine Karte angefasst wird, wurden Daten wieder zu Google übertragen. Was uns natürlich nicht ohne weiteres möglich ist, ist, dass wir in den Zahlungssystemen da direkt unterwegs sind. Da würden wir es sehr begrüßen, wenn die Anbieter natürlich da für Sicherheit sorgen und auch eine gewisse Transparenz herstellen, weil insgesamt nennen die vielleicht manchmal, ja, das wird über diesen und jenen Anbieter abgewickelt im Kleingedruckten, aber was das im Einzelnen heißt, welche Daten wie verarbeitet werden, das ist da nicht unbedingt ersichtlich.
Kosten-Nutzen ist ja immer ein spaßiges Thema. Was kostet der ganze Kram, und das ist ja die Drohkulisse, die da ein Stückchen weit aufgebaut wird. Wie viel Geld wird denn überhaupt quasi da ausgezahlt, und wie viel Missbrauchspotenzial oder Missbrauchswissen gibt es denn da und in welchem Verhältnis steht das? Habt ihr euch da mal ein bisschen schlau gemacht?
Ja, also etwas. Ich weiß, dass das eine monatliche Gebühr ist. Also man kann da quasi so als Kommune so eine Art Subscription wählen, über die man dann entsprechende Karten bezieht. Da ist es übrigens so, dass die Karten nicht personenbezogen im engeren Sinne sind, sondern wenn jetzt ein Asylsuchender beispielsweise auf einmal ein Basiskonto hätte und das angibt, dann geht die Karte zurück an die Kommune und die Kommune kann das einer anderen Person zuweisen per ID. Auch das sind spannende Themen, die man sich da vielleicht mal angucken könnte. Ansonsten ist es natürlich von einigen vielleicht so ein bisschen der Traum mit diesem Thema Kontrolle und hey, das Geld geht nicht mehr direkt an die Leute, dass das eigentlich der Nutzen ist in deren Augen. Bleibt abzuwarten, weil es jetzt gerade noch im Rollout ist. Also Gesamtsummen haben wir dazu jetzt nicht. Das wird sich wahrscheinlich nach und nach zeigen. Wobei es schon mal früher, hatte ich auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube in Berlin war das mal, wo auch für Obdachlose ähnliche Karten erprobt worden sind. Und da hat man das Ganze eingestellt nach 2-3 Jahren. Bleibt abzuwarten, wie sich das hier eben verhält, weil das Versprechen der Anbieter ist erstmal groß. Ob sie das halten können, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Ihr hattet bei dem Geofencing davon gesprochen, glaube ich auch, dass da Internetzahlungen eingeschränkt werden können. Wird das, oder andersrum gefragt, gibt es da Kommunen, die da schon Pläne in die Richtung geäußert haben? Denn es kommt ja auch noch dazu, nicht nur die Benachteiligung durch die Zahlart insgesamt, sondern auch dadurch, dass ich dann gar keine Möglichkeit habe, irgendwelche Gutscheine einzulösen, die meinetwegen nur im Internet einzulösen wären, beziehungsweise schlicht und ergreifend die Kosten für den Einzelhandel immer mitbezahlen muss, die ich vielleicht im Onlineshop umgehen könnte.
Genau, also grundsätzlich wurde erstmal gesagt, dass, also pauschal gesagt, sind Online-Käufe nicht möglich. Gewisse Ausnahmen gibt es da aber dennoch, wie zum Beispiel der Kauf eines Deutschland-Tickets. Der wäre ohne weiteres online möglich.
Wobei da eine kleine Anmerkung, wir hatten ja die Status-Page, also status.bezahlkarte.eu, da könnt ihr mal nachlesen, dass da auch schon Problemchen gab, weil, das ist eine Online-Zahlung, aber da wollen wir eine Ausnahme machen, wie machen wir das denn jetzt? Ähnlich wie gerade eben der Hinweis war mit dem Thema Gutscheine, es ist verdammt schwierig, da so eng diese Kategorien quasi zu schaffen. Das ja, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, wie gut das funktioniert.
Ihr hattet vorhin gezeigt, dass die App in Deutschland nicht runterladbar war. Nun, wenn die Leute aus ihren Heimatländern kommen, ist die App dann dort verfügbar nur oder müssen die dann ihr Handy umstellen auf irgendein anderes Land oder wie ist das dann?
Nee, das ist sogar andersrum. Also in Deutschland ist es herunterladbar, in anderen Ländern ist es nicht herunterladbar, weil Schutz und so, damit es vielleicht nicht im Ausland genutzt werden soll, wobei die Karten selber eh nicht da funktionieren würden. Was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass es irgendwelche bankenregulatorischen Sachen gibt, weshalb bestimmte Bezahl-Apps nur in Deutschland verfügbar sein sollen, weil irgendwie das primäre Land Deutschland sein soll. Aber in anderen Ländern geht es halt nicht. Also zu dem Zeitpunkt war ich entsprechend im Urlaub, habe versucht, da an die Karten zu kommen und es ging nicht. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten per VPN und Co., wie man das dann doch schaffen würde. Und es ist natürlich gewollt, dass sie in Deutschland benutzt werden, deswegen sind sie in Deutschland erreichbar und verfügbar.
Wie viel Macht besitzen denn die einzelnen Kommunen über die Konfiguration dieser Karte? Also ist es lohnenswert, kommunalpolitisch da Wirkung oder einzuwirken?
Definitiv. Wir haben zwischendurch einmal kurz das Admin-Interface gesehen und da kann man einfach konfigurieren, hey, wie viel Bargeld soll denn damit abhebbar sein? Wir haben gesehen, Hamburg hat sich zum Beispiel für 50 Euro entschieden und genau das meinten wir mit, hey, bringt euch ein, weil in anderen Kommunen kann man auch sagen, hey, das soll deutlich mehr sein. Man kann das dann da eintragen und auch die Anbieter sagen natürlich, das ist eine jeweilige Entscheidung dann und die muss dann eben so getroffen werden. Wichtig ist, und nur deshalb hat es auch eine Zustimmung im Bundestag geschaffen, dass es überhaupt noch die Option Bargeld gibt, weil selbst da wurde versucht, diese Option quasi zu schließen, was eben sehr problematisch gewesen wäre. Und ansonsten ist das teilweise Austragung genau in solchen kommunalpolitischen Debatten. Wie viel Geld soll es denn da wie geben, sodass man es dann im Admin-Interface als Kommune oder in der Verwaltung konfigurieren kann.
Ich hätte zwei Fragen. Erstens, du hattest vorhin gemeint, dass man quasi bis zu der Bezahlung das Geld gar nicht der geflüchteten Person gehört, sondern sozusagen noch dem Amt. Heißt das, man kann auch kein Geld ansparen? Also, dass man über einen Monat hinweg. Okay.
Also, ich glaube schon, dass man Geld ansparen kann auf dieser Karte, wenn man es nicht ausgibt, falls du das mit ansparen meinst. Problem ist nur, es gehört einem eigentlich nicht. Man hat nur das Recht, darüber zu verfügen. Aber wenn man plötzlich, ich sage jetzt mal, abgeschoben wird oder so, dann gehört das Geld dem Amt und es bleibt beim Amt. Das ist definitiv so vorgesehen.
Die andere Frage wäre noch gewesen, man kann ja keine Überweisung damit tätigen. Jetzt gibt es ja Probleme dadurch vielleicht durch Geldstrafen oder Ordnungswidrigkeiten, die ja, soweit ich weiß, normalerweise mit einer IBAN angegeben werden, dass man darauf verweisen soll. Gibt es da Möglichkeiten, wisst ihr davon was, oder müssen die Leute dann quasi zwangsweise die Ersatzfreiheitsstrafe antreten?
Da wäre es, glaube ich, schon so, dass man zum Amt gehen kann und sagen kann, hier, diese Ordnungswidrigkeit muss ich irgendwie bezahlen, sodass das Geld dann möglicherweise da direkt bezahlt wird. Aber auch da sieht man wieder, dass die Kontrolle von diesen Personen immer weiter weggenommen wird auf eben unmittelbarer die Ämter, sage ich mal. Also das ist schon auch eine Idee mit davon, denke ich.
Kleine Frage von meiner Seite noch. Ihr hattet ja berichtet, wenn man am Automaten dann sein Bargeld abhebt, muss man gegebenenfalls je nach Kommune wahrscheinlich eine gewisse Gebühr dafür bezahlen. Wo landet die Gebühr am Ende? Landet die bei der Kommune? Landet die bei der Bank, wo hinterher das Konto verwaltet wird? Landet die beim Betreiber von Geldautomaten? Gibt es da irgendwelche Informationen?
Grundsätzlich ist es so, auch wenn ihr jetzt hier im Raum, je nachdem, was ihr für ein Konto habt, aber wenn ihr da eine Gebühr zahlt, dann kriegt zum Beispiel der Aufsteller von so einem Geldautomaten einen entsprechenden Anteil, die entsprechende Bank bekommt da was und ja, viele Kommunen entscheiden sich eben, diese Kosten eigentlich umzulagern, vollständig auf die Personen, die eben dieses Konto nutzen. Und rein theoretisch gäbe es auch die Möglichkeit zu sagen, nee, das kostet nichts. Nur dann, also nichts im Sinne von, da muss die Behörde das bezahlen. Und da merkt man auch wieder, dass eigentlich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bestimmte Leistungen darin beschrieben sind und das eigentlich gerade ein bisschen eine Austragung dessen ist, wo Kosten abgeführt werden und die werden jetzt über Umwege quasi wieder von den Asylsuchenden zurückgeführt. Das muss man ganz klar so sagen. Und am Ende, ja, verdienen natürlich Banken auch Geld damit.
Damals, wo das in Berlin eingeführt wurde, haben sich vor einigen Supermärkten Gruppen zusammengeschlossen, die eingekauft haben und dann den Asylsuchenden das Bargeld gegeben haben. Also prinzipiell mal eine gute Idee.
Lass ich an der Stelle mal unkommentiert, aber es gibt Klatschen.
Haltet ihr, oder für wie machbar haltet ihr es, dass zum Beispiel ein Hackspace sich ein Bezahlterminal anschafft und dann sagt, okay, wir machen das wie im Supermarkt, ihr gebt hier uns das Geld, dann geben wir euch das bar raus und wisst ihr davon irgendwas, dass es da Möglichkeiten gäbe von Seiten des Amtes, das zu unterbinden, beziehungsweise dass es irgendwie rechtliche Konsequenzen haben könnte, weil sonst wäre das ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, auch diese 2 Euro Gebühren zu umgehen.
Das klingt prinzipiell nach einer sehr guten und kreativen Idee. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da ohne weiteres Einschränkungen oder Begrenzungen geben würde. Und das wäre nach dem Use Case quasi auch so vorgesehen. Da ist ja auch spannend, das hatten wir glaube ich auch auf der Slide gesehen, dass in vielen Supermärkten braucht man 5 oder 10 Euro Umsatz, weil für diese Bargeldauszahlung und die Aufbewahrung der Bargeldreserven eben auch Aufwände entstehen, die darüber dann quasi finanziert werden. Aber prinzipiell ist das denkbar, ja.
Zudem vielleicht noch gesagt, es gibt wahrscheinlich ein paar Staatsanwälte, die das anders sehen erstmal, die da wahrscheinlich ein bisschen gucken würden, aber ja, prinzipiell.
Es gibt vielleicht auch Finanzämter, die damit Probleme haben. Ja. Du hast da steuerliche Probleme vielleicht.
Das stimmt. Ja. Kann ja jeden Hackerspace als Supermarkt demnächst deklarieren.
Welche anderen Möglichkeiten hatten Flüchtlinge denn bisher auch digital zu bezahlen? Konnten die einfach ein Basiskonto eröffnen und haben die ihre Bezüge auch digital ausgezahlt bekommen in manchen Kommunen?
Also meiner Kenntnis nach in den allermeisten Kommunen gab es Bargeld auf die Hand. Und auch damit werben diese Anbieter, dass jetzt da keine Schlangen mehr notwendig sind, weil je nachdem, wie viele entsprechende Geflüchtete in so einer Kommune ankommen, dauert das natürlich schon, wenn man jeder Person dann irgendeinen Briefumschlag mit Geld überreicht. Es gab vielleicht einzelne Kommunen, die das versucht haben, irgendwie schon digital abzubilden, aber eigentlich darf man, bis gewisse Sachen anerkannt sind, in Deutschland kein Basiskonto eröffnen. Und auch Banken, ihr habt vielleicht selber schon mal ein Konto irgendwie eröffnet, dann wisst ihr, dass man sich da im Zweifel mit Lichtbildausweis und Co. eben verifizieren muss. Und diese Möglichkeit besteht für gewisse Personengruppen eben gar nicht. Genau, also das vielleicht da so ein bisschen die Info zu.
Okay. Damit sind wir am Ende dieses doch recht ausführlichen Q&A. Vielen Dank nochmal unseren beiden Vortragenden.